Deezer. Deezer. Originals. Tod im Volkspark, Teil 3. Ich musste sofort möglichst viel über die DDR-Vergangenheit von Dr. Konrad Kober in Erfahrung bringen. Ich telefonierte noch einmal mit seinem alten Bekannten Michael, der mir mehr über das spätere Mordopfer und sein Leben in der DDR sagen konnte.
Dr. Kober war sehr eloquent, ein kluger Kopf, mit dem ich mich sehr gerne unterhielt. Eher introvertiert im Sinne von, dass er, ja, man hatte den Eindruck, er trägt Geheimnisse mit sich, die einem nicht verrät. Das heißt auch eine gewisse Zurückhaltung bei gewissen Themen.
Fast jeder trug im Osten Geheimnisse mit sich herum. Jeder auf seine Weise und aus seinen Gründen. Die einen planten ihre Flucht in den Westen, die anderen spionierten Leute aus, die in den Westen flüchten wollten. Verständlicherweise sprachen beide nicht über ihr Tun. Dabei gab es damals weit weniger inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, als man heute gemeinhin annimmt. Das konnte mir Dr. Henrik Bisping von der Stasi-Unterlagenbehörde bestätigen.
Mitte der 80er Jahre gab es in der DDR ungefähr 170.000 inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Und das entspricht einem Anteil von etwa 1% der Bevölkerung. Das schwankte aber je nach Region, je nach Bezirk zwischen einem inoffiziellen Mitarbeiter auf 80 bis 160 Einwohnern.
Manchmal fühle ich mich bei meiner Polizeiarbeit fast wie eine Historikerin, wälze verstaubte Akten und versuche mit Hilfe von dicken Büchern und Zeitzeugengesprächen, mich einer längst vergangenen Ära zu nähern. Selbst erlebt habe ich die 80er Jahre ja nicht, dafür war ich noch zu jung. Aber ich muss mir diese Zeit fühlbar machen und die Lebensumstände damals begreifen. Nur so kann ich erkunden, ob der brutale Mord an Konrad Kober seinen Ursprung in jener Zeit haben konnte. Michael war Mitte der 80er Jahre oft am Wochenende in Ost-Berlin.
Diese Feierkultur, die fand ich schon besonders, weil die unterschied sich wirklich von West-Berlin entscheidend. Das merkte ich vor allen Dingen, wenn ich manchmal abends aus West-Berlin dann in den Osten kam. Man feierte privat. Der geschützte Raum war für viele ganz wichtig. Und ich fand auch, es wurde viel mehr getrunken im Osten als im Westen. Vor allen Dingen Schnaps.
Okay, es wurde viel gesoffen. Das unterscheidet den Durchschnitts-Ossi der 1980er nicht vom Westberliner von damals. Aber wie sah das Leben eines gewöhnlichen DDR-Bürgers aus? Welche Wünsche, welche Träume hatte er? Wie groß war die Sehnsucht, in den Westen reisen zu dürfen? Es gab anscheinend endlose Diskussionen über die Chancen einer Ausreise in den Westen, das Für und Wider bezüglich eines solchen Antrages. Und natürlich wurden diese Diskussionen auch immer in einem geschützten privaten Rahmen geführt.
Für mich als Westberliner und als Westdeutscher war es natürlich schon mal was Besonderes, diese Atmosphäre der Mitte 80er kennenzulernen, die darin bestand, dass man sich traf, meistens privat, und da sich ausgetauscht hat, auch über politische Sachen. Und einige von denen gingen dann irgendwann, einige blieben und hatten auch Anträge gestellt, aber andere waren so überzeugt auch, dass sie einfach dem Ganzen nicht folgen wollten. Und haben weder Antrag gestellt noch was anderes und haben immer in dem Gedanken gelebt, wir bleiben erstmal.
Ich kann im Nachhinein nur schwer beurteilen, seit wann sich Dr. Konrad Kober mit dem Gedanken beschäftigte, einen Ausreiseantrag zu stellen. Kober führte bis Mitte der 80er Jahre ein unauffälliges Leben in der DDR. Er hatte Maschinenbau in Magdeburg studiert und promoviert. Mit seiner Frau Katrin hatte er zwei Kinder. Die Familie wohnte im Ostberliner Stadtteil Friedrichshain und war nie mit der Staatsmacht in Konflikt geraten. Das alles weiß ich erst von Michael. In den alten Akten des LKA stand darüber nichts. Irgendwann müssen die Kobers entschieden haben, die DDR verlassen zu wollen. Auf jeden Fall hatten sie ihren Antrag bereits gestellt, als Michael sie kennenlernte. Es gibt eine Menge möglicher Gründe für eine derartige Entscheidung. Doch in der Rückschau sind wir dabei nur auf Spekulationen angewiesen.
Ich lernte Dr. Kober erst kennen, als meine damalige Freundin und seine Frau zusammengearbeitet haben in einem privaten Laden. Das war was Besonderes. Private Läden gab es kaum in Ostberlin. Das war eine Lotterieannahmestelle, die auch Zeitungen verkaufte. Und da haben beide sich getroffen, haben beide gearbeitet. Das war die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Arbeit zu finden, wenn man einen Ausreiseantrag zu laufen hat.
Ein Grund für die Kobas, einen Ausreiseantrag zu stellen, war sicher die vorherige Ausreise von Katrin Kobas Schwester. Vielleicht hofften Konrad Kober und seine Frau, durch eine Familienzusammenführung in den Westen zu gelangen.
Ein Jahr oder anderthalb Jahre bevor sie ihren Antrag stellten, ist Katrins Schwester ausgereist. Sie hat einen Engländer kennengelernt. Dieser Engländer war Journalist und ist sehr oft nach Ost-Berlin gekommen. Und die beiden reisten dann nach West-Berlin aus. Und das war ein Hauptgrund für sie, einen Ausreiseantrag zu stellen.
Von Henrik Bisping von der Stasi-Unterlagenbehörde erfuhr ich, dass man verschiedenen staatlichen Repressalien ausgesetzt war, sobald man einen Ausreiseantrag stellte. Auch den Kobers erging es so. Katrin Kober hatte vor ihrem Job im Zeitungsladen als Kostümbildnerin am Theater gearbeitet. Konrad Kober war Brigadier in einem VEB-Kombinat gewesen. Jetzt stand er mit leeren Händen da. Doch er hatte immerhin die Hoffnung auf einen Neuanfang im Westen. Allerdings brauchte diese Hoffnung einen langen Atem. Die Bearbeitung eines Ausreiseantrages konnte lange dauern.
In den 1980er Jahren haben viele Menschen in der DDR einen Antrag auf Ausreise aus der DDR gestellt. Dazu musste ein formaler Antrag bei der Abteilung Inneres, beim Rat der Stadt oder des jeweiligen Kreises gestellt werden. Es ist schwer allgemein zu sagen, wie leicht oder schwer das war, dass ein solcher Antrag bewilligt wurde. Man musste hartnäckig sein, man musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen, man war Schikanen ausgesetzt, beruflichen Repressalien, man musste also durchhalten.
Das Stellen eines Ausreiseantrags führte allerdings nicht zwangsläufig zu einer gesellschaftlichen Isolation.